voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
Voll motiviert, der Musikpädagogik-Podcast ist wieder on air für euch. Mein Name ist Christine Thielemann und ich habe heute einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Denn mein Gast ist Spezialistin fürs Singen. Ich darf sie heute alles fragen, was mit Singen zu tun hat. Also, wie bringe ich Kinder zum Singen? Was tun mit Jugendlichen, mit Erwachsenen? Was muss ich als Gesangsleihe wissen, wenn ich vor Gruppen stehe und mit ihnen singen möchte? Mein Gast kennt alle Antworten auf die Frage, wie geht Singen? Heute hier bei Vollmotiviert ist Alexandra Ziegler-Liebst. Hallo Alexandra, schön, dich hier zu haben.
Danke, Christine, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Jetzt habe ich in meiner Anmoderation ja deine Vita ausgelassen und in unserem Vorgespräch fiel das Stichwort Materialchor, über das ich sehr lachen musste. Stell dich doch bitte unseren vollmotiviert Hörerinnen und Hörern kurz selbst vor, aber bitte inklusive Materialchor.
Ja, ich bin Gesangspädagogin. Ich mache eine bestimmte Technik, die heißt Complete Vocal Technique, aber darauf kommen wir vielleicht später noch und bin ursprünglich Musik- und Theaterpädagogin. Und als ich angefangen habe, Musik zu machen und Chor zu leiten, da war ich noch nicht studiert, sondern ich habe eine Ausbildung gemacht bei BMW als Industriekauffrau. Das ist mein allererster Beruf. Aber ich habe mich da bei BMW beworben, weil ich im Wartezimmer zum Vorstellungsgespräch in der BMW-Zeitung gelesen habe, dass es einen Chor gibt. Und da dachte ich, das muss ein sympathisches Unternehmen sein, da wenn die einen Chor haben, ich habe immer im Jugendchor gesungen, dann bewerbe ich mich da. Und dann, als ich genommen wurde und Azubine war, dann stellte sich heraus, dass das ein Männerchor war. Also ich hatte leider Pech, ich konnte da gar nicht mitmachen. Und in der gleichen Zeit habe ich als ganz junge Frau angefangen, eine Chorleiterausbildung zu machen, also eine Laienchorleiterausbildung beim Bayerischen Sängerbund. Und da war es natürlich wichtig, dass man selber ein Ensemble hat. Also habe ich gesagt, gut, ich gründe einen Chor bei BMW, wo auch Frauen mitsingen dürfen. Und dann habe ich, weil wir in der Schule haben wir im Chor viel Renaissance-Musik gemacht, also die heißen Madrigale. Und dann habe ich im Intranet Werbung machen dürfen. Das war ganz, ganz große Sache für mich damals. Und habe dann gesagt, ja, bitte für meinen Madrigalchor suche ich Mitsängerinnen und Sänger. Und so. Und dann wurde das gesendet und dann stand aber nicht Madrigalchor, sondern Materialchor. Aber mein Gott, ein industrielles Unternehmen hat es dann wohl falsch verstanden. Aber es kamen dann doch viele, die das verstanden haben, dass es ein Wortfehler sein muss oder ein Schreibfehler.
Ja, das ist total süß. Und was machst du heute?
Heute lebe ich in Frankfurt am Main und unterrichte Gesang für Einzelpersonen, eben diese Complete Vocal Technique hier in meinem Studio. Und ich mache ganz viel Fortbildungen für Erzieherinnen, weil mir die elementare Musikerziehung ganz groß am Herzen liegt und überhaupt ins Singen kommen mit Menschen. Ich habe auch zwei Chöre hier. Einer, das sind die lauten Laien, Name ist Programm, jeder darf mitsingen und jede, die glaubt, ja, ich habe Lust drauf und ich möchte es ausprobieren, ich möchte das lernen, da gibt es auch kein Vorsingen. Und dann leite ich noch einen Pop- und Jazzchor, den Pop- und Jazzchor Oberursel, und der ist ganz anders strukturiert. Da muss man quasi ein bisschen, ja, vielleicht mehr Erfahrung haben und Lust haben auf dieses Poppige und Jazzige. Und mit den lauten Laien, da mache ich eigentlich alles von bis an Stücken.
Perfekt. Ich unterrichte hin und wieder so als Springer, wenn eine Musiklehrkraft in einer Schule krank wird. Und da finde ich es oft ganz herausfordernd, wenn man dann so eine Kindergruppe bekommt und dann heißt es, bitte singen. In 5 Wochen ist Elternabend und wir wollen dort noch so ein kleines, schönes Gesangsvideo mit diesen lieben Schülerinnen und Schülern zeigen. Wie, liebe Alexandra, bringe ich diese Gruppe zum Singen?
Ich meine, wenn man, das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt Kinder vor sich hat, die wirklich drauf Lust haben oder die jetzt müssen. Und ich muss sie auf jeden Fall motivieren zum Singen, und das muss Freude machen. Also das muss auch ein Raum sein, der ein bisschen kritikfrei ist, in dem Sinne, dass man die Kinder unterstützt und sie sehr viel lobt und vielleicht auch ein Repertoire wählt, das ihnen richtig viel Freude macht. Und dann kommt das, finde ich, sehr auf die Persönlichkeit an der Lehrerin oder des Lehrers, dass sie auf die Kinder zugeht und schön vorsingt und motivierend vorsingt und selber daran Freude hat. Meistens ist es ja eher das Gefühl, was man beim Singen hat, was Lust macht auf das Singen, und nicht so sehr unbedingt die Stücke. Also so habe ich das Gefühl. Also wenn ich als Lehrkraft oder als Sängerin da hineingehe mit einer wahnsinnig großen Freude, dann glaube ich, kann das nicht anders sein, als dass sich das überträgt auf die Kinder. Und dann ist auch das Wichtige, dass meine Stimme authentisch bleibt irgendwie. Also dass ich trotzdem noch ich bin, während ich da mit den Kindern singe. Also, dass ich mich nicht auf einmal so verwandle komisch.
Okay, wie mache ich das?
Ich finde, also wenn die Stimmgebung ein bisschen zu weit entfernt ist von dem, was man singen will, dann wird das komisch, dann wird das nicht mehr kongruent. Also wenn ich beispielsweise sage, ja, wir proben jetzt das Stück, sagen wir mal, Yellow Submarine, ja, und ich mache das überhaupt nicht richtig rhythmisch vor, also, sondern singe irgendwie "We all live in a yellow submarine, yellow submarine". Ja, dann wäre es ja so weit weg vom Original, dass die Kinder auch denken so, das ist ja komisch. Aber dagegen dürfte ich auch nicht ein Volkslied oder ein klassisches Lied auf eine zu poppige Art singen. Also ich finde, es müsste ein bisschen stilecht rüberkommen. Und das bedeutet, dass sich die Pädagogen natürlich auch regelmäßig fortbilden müssen.
Klar, du musst die Stücke einfach gut kennen und gut können, die du vor Gruppen machst.
Ja, absolut.
Wie finde ich denn gute Stücke? Wie findest du gute Stücke?
Also, da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege heutzutage. Ich finde ganz viele tolle Stücke auf Fortbildungen, wenn Kollegen und Kolleginnen mir das erzählen, was war bei mir ein großer Hit, was hat den Kindern total viel Spaß gemacht, und dann meistens kriegt man dann auch noch Methoden an die Hand, wie man es schön und flott einstudieren kann. Also da habe ich ganz viel in meiner Anfangszeit profitiert. Also ich habe unheimlich viele Kinderchorleitungsworkshops besucht, und jedes Mal bin ich mit einem Stapel neuer Ideen nach Hause gegangen. Also das ist ein großer Fundus, weil der halt praktisch ausprobiert ist. Und mein größter Hit, muss ich jetzt ein bisschen überlegen, weil es mehrere gab.
Du darfst auch mehrere nennen.
Aber eins, ja, also ein toller Hit, der wirklich viel Spaß gemacht hat, das war der Mobujuju von Uli Führe. Da kann man nämlich auch ein bisschen instrumental und swingend was machen. Also die einen singen eben diesen Refrain, das geht um einen Freund, mit dem man immer spielt, und mit dem singt man auch, also das ist Grundschulmusik. Und dann ist der Refrain eben dieses bisschen wortspielerische und schön mit diesen Silben, und man singt Mobujuju, 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 Mobujuju.
Ja, aber du hattest noch mehr Hits genannt. Was gibt's noch?
Dann gibt es ganz tolle Schulliedbücher, wo unheimlich großes Repertoire drin ist, auch von Songs, die man so aus dem Radio kennt, aber die in eine gute Lage gesetzt sind. Also da muss man ja auch immer schauen, dass man nicht zu tief singt mit den Kindern oder auch nicht zu hoch, dass es trotzdem noch authentisch klingt. Und ja, also Schulliederbücher gibt es ganz viele. Schott hat auch zum Beispiel tatsächlich ein ganz tolles rausgebracht. Das Schulpopliederbuch.
Ich werde es mal eingeben beim Händler meines Vertrauens und mir das bestellen. Du hattest es von kindgerecht gesetzt gerade. Was ist denn kindgerecht gesetzt? Oder wie kann ich selbst als Gesangsleihe herausfinden, ob ich die richtige Stimmlage bei Kindern treffe?
Das ist ein ganz großes Thema, gerade so in dem Alter Kindergarten und Grundschule. Wenn die Kinder noch vor dem Stimmbruch sind, dann haben die ja an sich höhere Stimmen. Das weiß jeder und wenn man Kinder nachmacht, dann ändert man die Stimme und geht ein bisschen hoch.
Oh je.
Also jeder weiß, man spricht höher, wenn man Kinder nachmacht, oder die Kinder sprechen einfach höher. Mhm. Und sie sprechen auch ein bisschen twangiger, also sie sind so ein bisschen weiter vorne, ein bisschen kleiner, haben nicht so viel Volumen und so viel Raum, sondern eher ein bisschen greller, so könnte man es auch sagen. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass sie etwas kürzere Stimmlippen haben als wir Erwachsenen, weil die Stimmlippen wachsen ja erst in der Pubertät und die Sexualhormone bestimmen, wie lang die Stimme wird und ob man dann eine männliche Stimme bekommt oder eine weibliche Stimme. Mhm. Und wenn man mit Kindern jetzt singt, dann sind die Stimmlippen ungefähr zwischen 6 und 9 Millimeter lang. Und wenn ich als erwachsene Frau damit singe, dann sind meine Stimmlippen so, man weiß nicht so genau, wenn man nicht so ausgemessen hat, aber zwischen 12 und 17 Millimeter. Also das heißt, ich habe eine viel längere Stimme. Das heißt, meine Stimme klingt an sich tiefer. Mhm. Und wenn ich was singe, zusammen mit den Kindern, dann fühlt es sich für das Kind automatisch tiefer an. Also es ist in einer anderen Lage als ich.
Okay.
Und deswegen passiert es halt oft, dass das mehr oder weniger nicht gemeinsam gesungen wird auf einer gleichen Tonhöhe, sondern nur gleichzeitig. Also die Lehrerin oder die Erzieherin singt auf ihrer Lage und die Kinder schaffen aber diese tiefe Lage gar nicht und singen, versuchen aber, weil sie Lust haben und das schön finden, miteinander zu singen und die Erzieherin lieben, singen sie mit, aber sie bleiben halt so, singen so tief sie können und das ist ein ganzes Stück höher, sodass sie dann parallel so klingen, ja, ein bisschen wie so in so einem Cluster. Und dann müsste man sich fragen, wie kriege ich wo haben wir eine Schnittmenge? Wo sind wir auf einer gleichen Tonhöhe? Und man kann das ausprobieren, wenn man sagt, okay, diese Stimmbandlänge macht ungefähr 2 bis 3 Ganztöne Unterschied. Also, und man dann was singt, also beispielsweise einfach, ich nehme jetzt einfach ein Kindergartenlied und singt für sich: Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen, schieb, schieb in den Ofen rein. Ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt. Und dann weiß man, gut, wenn ich das ist für mich bequem und das kann ich auch schön vorsingen und motiviert. Mhm. Aber wenn ein Kind das mit mir mitsingen soll, dann fühlt das sich für das Kind 2 bis 3 Ganztöne tiefer an. Es wäre also, wie wenn ich singe, von hier habe ich gesungen, backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen, schieb, schieb in den Ofen rein. Ja. Und das ist natürlich ein
Das heißt ja auch der Bäcker und nicht die Bäckerin.
Ja, genau. Es ist, wird auf einmal total grummelig und dann passiert halt, dass die Kinder auf ihrem Ton bleiben. So, backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen, schieb, schieb in den Ofen rein. Weil das war der allertiefste Ton, den sie konnten. Mhm. Also, Trick 17, ich als Pädagogin gehe 2 bis 3 Ganztöne höher, als ich das normalerweise für mich anstimmen würde. Mhm. Und dann lande ich vielleicht in einer Lage, wo ich sage, oh Gott, jetzt klingt aber meine Stimme gar nicht mehr nach mir. Mhm. Jetzt klingt das so piepsig und ist nicht mehr so stark und klingt irgendwie vom Körper losgelöst, wenn ich hier backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen, auf einmal bin. Ne?
Und was mache ich, wenn ich zu schieb, schieb's in den Ofen rein möchte und da nicht hochkomme?
Richtig. Ja, ich habe natürlich das auch immer wie so ein Damoklesschwert über mir, oh nein, es kommt ja am Schluss noch dieser richtig hohe Ton, was mache ich jetzt? So, also am Anfang ist natürlich die Möglichkeit, das den Kindern erstmal ein bisschen tiefer vorzusingen, dann anzustimmen, etwas höher und nur noch so zu tun, als würde ich mitsingen, aber die Kinder machen das schief. Okay. Das ist eine Sache. Und das andere ist, dass ich mich trainiere und technisch besser werde im Gesang und vor allem die Atemführung trainiere. Mhm. Oder man kann, also die Gesangspädagogen sprechen sonst von der Stütze. Ich mag das Wort nicht so gerne, weil es so fest ist und es so klingt wie eine Krücke. Also ich muss noch mit Stützrädern fahren, also ich muss das irgendwie stützen. Deswegen spreche ich lieber von Atemführung oder von Support. Und das kann man lernen, und zwar gar nicht so schwierig. Und als allererstes, das können eigentlich alle, die sagen, oh ja, das ist genau mein Problem, ich komme gar nicht so gut hoch, können das gerne auch mal jetzt mal ausprobieren. Stellt euch mal vor, ihr steht in einem alten Zug und da gibt es so alte Zugfenster. Und wer sich erinnert, die haben immer geklemmt, ja. Also da hat man rechts und links da diesen Griff. Und dann hat man versucht, das aufzuziehen und es klemmte immer so. Und jetzt zieht ihr das herunter, rechts und links. Und wer das macht, spürt, jetzt werden meine Rückenmuskeln aktiviert, der große Latissimus, und mein Brustkorb weitet sich ein Stück. Und das machen, wenn man ausatmet. Pff, Arme bewegen sich runter. Oh, pff, jawohl, genau. Und man wird wirklich so ganz stark im Brustkorb und weit im Brustkorb. Also man darf sich nicht klein machen. Denn ich versuche jetzt dadurch, dass ich den Rücken aktiviere und meinen Brustkorb weite, versuche ich das Zwerchfell daran zu hindern, dass es zu schnell alle Luft abgibt. Und weniger Luft durch die Stimme gibt einen besseren Ton meistens. So, also long story short.
Das wäre dann also so eine Art Einsingübung für Laien vor einer Gruppenstunde.
Genau. So könnte man das nehmen, und wenn man dann tatsächlich dieses Backe-Backe-Kuchen nimmt, dann möchte ich, also ich übe das, dass ich dann mein Schieb, Schieb in den Ofen rein, ja, ich übe das, dass ich das hoch kann und mit dieser Bewegung versehe. Aber jetzt ist das natürlich für die Kinder auch keine Bewegung, die dazu passt zum Text. Und deswegen kann ich vielleicht sagen, ich schieb was vor mir weg, also ein großes Blech, das ich in den Ofen schiebe, kann genau, wenn ich das drauf anlege, kann genau die gleichen Muskeln aktivieren im Rücken. Mhm. Also ich tue so, als würde ich was Schweres von mir wegschieben. Und das können so Tricks sein, dass ich dann einfach mich selber auch trainieren kann, meine Muskeln stärke. Ja, und eine ganz andere Sache ist natürlich auch, die Erzieherinnen müssen halt auch auf diesen Kinderstühlen oft sitzen, ne? Und das ist alles echt nicht so super. Ja. Wie will man da gut und tief atmen, ne? Und das alles machen. Und da wäre noch eine Idee, kann man es ritualisieren, dass man zum Singen aufsteht?
Das wäre es natürlich.
Und wenn wir fertig gesungen haben, setzen wir uns wieder hin.
Oh, schöne Idee. Ganz einfach.
Ganz einfach. Und dann haben wir alle was davon.
Was kann ich denn eigentlich tun, wenn in einer Gruppe permanent jemand schief singt?
Das schiefe Singen, das ist ein Entwicklungsschritt, bis Kinder sauber singen können. Manche können das schon einfach so. Wir werden alle geboren mit der Fähigkeit zum Imitieren. Und manche Kinder singen einfach total schnell sauber. Also habe ich jetzt ganz jüngst beobachtet bei meiner Nichte. Die konnte schon als ganz, ganz, ganz kleines Kind sauber nachsingen. Also es war völlig phänomenal. Es war eher schon so, dass alle sich gewundert haben, wie schön sie singt. Und dann gibt es aber auch Kinder, die ganz lange brauchen, bis sie sauber singen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man dafür sorgt, dass diese Kinder nicht gekränkt werden oder ausgeschlossen werden. Weil es kann eben passieren, dass das Gehirn diesen Entwicklungsschritt macht, das anzugleichen, was ich höre in dieser Rückkopplung und dann richtig raussteuert. Ich hatte selber mal so einen Fall, ich habe 15 Jahre lang in einem Kinderheim gearbeitet in Penzberg, und das war sehr schön, und wir hatten so einen Vorchor, und da war der Christian, und der Christian, der hat immer mehr oder weniger nur Sprechgesang gemacht, und wir hörten ihn immer unten drunter liegen, ja, wir sangen da schön und der Christian la 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 brummelt da immer. Und wir hatten uns ein bisschen dran gewöhnt. Und ich hatte alle möglichen Übungen mit allen gemacht. Ne? Ich habe ihn nie exponiert oder gesagt, Christian, mach doch du mal so, sondern immer so Glissando-Übungen, das ist sehr gut. Oder eine Biene fliegen lassen von Kind zu Kind, damit sie lernen, ein bisschen Spannung in die Stimme zu nehmen und mit dem Finger zu zeigen, wo bin ich, in die Höhe und in die Tiefe, gleich verbinden mit der grafischen Notation, also dass ich sehe, wenn mein Finger hoch geht, geht der Ton hoch, und genauso später die Notenzeichen befinden sich auch, die hohen Noten befinden sich auch oben auf der Notenzeile und so weiter. Naja, aber es hat überhaupt gar nichts gefruchtet. Und dann vergingen Wochen, und dann sitzen wir wieder und singen gemeinsam in diesem Vorchor und auf einmal meldet sich die Nicole und sagt, Alexandra, heute ist was anders. Und ich war, der Christian, der singt ganz schön.
Ja.
So, und dann ist es mir auch aufgefallen, ja, und Christian sang von einer Woche auf die nächste wunderschön mit einem richtig tollen Knabensopran. Das war wirklich so eine Verwandlung.
Ach,
nicht meine Schuld irgendwie, aber und dann haben wir gesagt, wir waren alle von den Socken so, oh, Christian, du singst so schön jetzt. Und er sagte, ich sing doch ganz normal.
Oh.
Also das ist doch auch interessant. Er hat das gar nicht wahrgenommen, dass sich irgendwas verändert hat. Und er hat vorher auch nicht wahrgenommen, dass er schief singt.
Ah, okay. Mein Sohn, der hat ja überhaupt nicht gesungen, also wirklich gar nicht, nicht einen Ton. Und ich habe ja so eine Ausbildung zur Musikgartenlehrerin gemacht und ich habe immer viel mit ihm gesungen, vorher, während der Ausbildung, habe dann auch Kindergruppen geleitet und der Einzige, der nie einen Ton gesungen hat, war mein Sohn, bis er so 7 Jahre alt war und dann habe ich ihn mitgenommen zum Opernkinderchor und da wurde La Bohème gemacht und ich dachte, oh, das muss er kennenlernen und ich habe den da einfach mit reingesetzt und ja, von dem Moment an konnte er singen und hat wirklich jeden Ton wunderbar getroffen. Jetzt nimmt er auch Gesangsunterricht und ja, steht auch solistisch auf Bühnen und findet das ganz toll und hat auch einen super schönen Knabensopran bekommen.
Toll.
Aber vor allem auch durch die Stimmbildungsübung, die jetzt der Gesangslehrer da mit ihm macht und das finde ich auch
super.
Einen ganz großen Schatz, wenn man das Kindern ermöglichen kann, dass es Stimmbildungsunterricht gibt.
Absolut. Ja, und überhaupt, dass ein Kind zum Singen kommt. Ich glaube, du hast es ja genau richtig gemacht, einfach viel anzubieten dem Kind und viel Gelegenheit zu geben, Stimme zu hören und dann auch ein Kind mitzunehmen in ein tolles Konzert. Also, und das hat er anscheinend ja ganz durchschlagenden Eindruck gemacht auf deinen Sohn, so dass er auf einmal gesehen hat, so, oh Gott, wie schön das ist und ich möchte das auch machen. Und ich glaube, man darf nur Kinder nicht zu sehr bedrängen oder sie zu sehr oder sie kränken mit ihrer Stimme.
Genau, ich habe es auch nie zum Thema gemacht, dass er nicht mitsingt. Ich habe einfach immer selbst gesungen und gehofft, dass er der Kleine, ich habe noch einen 4 Jahre jüngeren Sohn, der sang schon immer mit und der Große saß immer daneben und guckte. Ich glaube, er hat auch einfach gemerkt, dass es noch nicht so optimal ist mit seiner Stimme und hat erst in dem Moment angefangen, wo er es konnte. Und das war halt bei ihm mit 7 Jahren.
Na, da hat er es doch gut gefühlt, ja.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Instrumentalpädagogen, ich unterrichte ja Trompete, ganz viel mit unseren Schülern singen, selbst wenn eigentlich ein anderes Hauptfach da ist für die Kinder.
Ja.
Denn ich glaube, nirgends spürt man die Musik so unmittelbar wie dann, wenn man sie singt.
Und absolut.
Natürlich machen wir Instrumentallehrer dann auch schnell die Erfahrung, dass das, was Schüler singen können, auch viel leichter auf dem Instrument umzusetzen ist.
Mhm.
Gerade wenn man so ein wenig weg möchte von diesem hölzernen Spiel, was viele anfangs haben, also dieses Einton an den nächsten Reihen, so Hänschen, Klein, ging allein. Ja, das kennt ja jeder, der ein Instrument unterrichtet, vor allem Streich- oder Blasinstrumente. Ne?
Genau.
Und das geht aber häufig sehr, sehr schnell weg, wenn die Töne, die da gespielt werden sollen, vorher gesungen werden.
Mhm.
Und deshalb klingt bei vielen Schülern, man muss ja einfach leider mal so sagen, klingt Rudolph the Red-Nosed Reindeer auch überdurchschnittlich viel häufiger, zusammenhängender als Hänschen Klein.
Mhm.
Denn Rudolph, das kennt man, das singt man. Hänschen Klein, das kennen nur noch wenige, leider.
Mhm.
Das Kinder- und Volksliederrepertoire, das hat sich, finde ich, wirklich verändert.
Ja, das stimmt.
Und jetzt ist nur eben die Frage, ob das dann für unseren Unterricht so klug ist. Denn wenn ich ein Instrument beibringe, sind ja Synkopen nicht unbedingt das Erste, was ich mit Schülern mache, wenn es jetzt ans Rhythmuslesen geht.
Ja.
Ich meine, da hatten Hänschen Klein und alle meine Entchen natürlich eindeutig die Nase vorn.
Mhm.
Aber ich halte das seit einiger Zeit bei Anfängern so, dass ich einen Unterschied mache zwischen diesen rhythmisch ganz einfachen Stücken und eben dem rhythmisch wilderen Zeug. Und dann beginne ich heute nämlich auch viel früher damit als noch vor 10 Jahren, den Kids eine sehr, sehr gute rhythmische Lesebasis beizubringen.
Mhm.
Das ist natürlich erstmal ganz klassisch mit Vierteln, Halben, ganzen Noten, dann Achteln.
Mhm.
Irgendwann kommen Punktierte dazu, Haltebögen, Triolen, später Sechzehntel. Und das Ganze natürlich einfach sehr, sehr spielerisch, weil es echt teils kleine Kinder sind, die sich dann mit dem Lesen von Sechzehnteln beschäftigen.
Oh ja.
Da packe ich dann immer die Lego-Steine auf.
Ja, sehr gut.
Ja, und neben diesem Rhythmuslesen lernen kommt dann aber als weiterer Block dieses intuitive Spielen von Rhythmen hinzu. Und da ist mein Favorit jetzt ganz neu eine Loop-App geworden, mit denen fantastisch und vor allem auch intuitiv musiziert werden kann, auch im Gesang. Ich habe da gerade jetzt für meine neue Publikation was zu Papier gebracht. Das schicke ich dir dann, wenn es fertig ist.
Ja,
kannst
gerne.
Du mal durchlesen und kannst du mal ausprobieren, wie sich das und im Gesang eignet.
Benutzt du da Loopy HD oder was?
Ja, natürlich benutze ich Loopy HD. Aber ich habe auch alle anderen Loop-Apps, die es jetzt so gab und die einigermaßen erschwinglich waren, runtergeladen auf meinem. Ich habe ein iPad hier, einen großen iPad, ein iPad Pro, und ich habe jetzt mir auch ein Samsung-Tablet angeschafft, um auch mitzureden bei allem, was der Play Store so bietet.
Ja, sehr gut. Ja, ich denke, so diese neuen Medien, die kann man auf jeden Fall gut einsetzen. Also man muss immer schauen, wenn man mit Kindern singt, was man für ein Ziel hat. Also da waren jetzt mehrere Sachen, die du auch gesagt hast, so dass du mit Kindern eben instrumental, wenn du Instrumentalunterricht hast, auch singst, weil es dann irgendwie besser rauskommt und zusammenhängender. Die Stimme als erstes Instrument oder ist das, was mir quasi eingepflanzt ist. Also ich habe das ja immer zur Verfügung. Ich spreche den ganzen Tag und habe jetzt auch die Stimme als Ausdrucksinstrument, auch ein musikalisches Ausdrucksinstrument, ja weiterhin bei mir, auch wenn ich ein anderes Instrument lerne. Ja? Und ich glaube, dass es für den Menschen total wichtig ist, dass er für jeden Menschen, dass er grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu seiner eigenen Stimme entwickelt. Also, dass man seine Stimme mag, dass man seine Stimme lieben lernt und dass man
dass man sie auch pflegt.
Dass man sie pflegt natürlich, dass sie gesund bleibt, aber dass man sie wirklich akzeptiert als was Schönes und als was Individuelles. Und das ist oft ein großes Thema. Also ich habe mit den Erzieherinnen, mit denen ich arbeite, aber auch mit den Erwachsenen, mit denen ich arbeite, die sind so oft so unglaublich kritisch ihrer eigenen Stimme gegenüber und möchten so gerne singen, aber mögen ihre Stimme noch nicht. Ja. Und dann liegt es ja auch daran, dass alle Stimmen, die wir hören, aus CDs, Radio und so weiter, die sind durch eine technische Verbesserungsschleife gelaufen. Mhm. Ja. Also keine Tonmeisterin, kein Tonmeister sagt so, ich lasse das jetzt hier durchgehen auf einer CD, wenn jemand ein bisschen einen schiefen Ton gemacht hat und verbessert das. Und das bedeutet, dass man immer denkt, das muss so perfekt sein. Und ich finde immer, das muss nicht so perfekt sein, es muss aber echt sein. Und wenn man genau drüber nachdenkt, dann sind die Stimmen, die uns berühren, gar nicht so wirklich so unbedingt ganz schöne Stimmen. Ja, also wenn man jetzt an Janis Joplin denkt, dann hätten wahrscheinlich die Logopädinnen gesagt so, lass mal bleiben, was soll denn das Gekrächze, so, du, mach es nicht, aber niemand kann das nachmachen, wie sie ihren Mercedes-Benz da rausgehauen hat. Und das ist eben so toll, wenn man dachte, meine Stimme, deine Stimme ist so individuell wie ein Fingerabdruck, sodass ich sogar jemanden finden kann und jemanden identifizieren kann an seinen Schwingungen in der Stimme und an seiner Art zu reden. Und deswegen vergleich dich nicht, sondern schau, was du aus deiner Stimme rausholen kannst und wie du auch dich ausdrücken kannst. Ja? Und die Erzieherinnen, die sind ja oft dann eben in dem Problem, wenn sie mit Kindern singen, dass sie aus ihrer tollen Komfortzone rausgehen müssen. Ja, also das ist dann so schwierig, dass sie dann trotzdem finden, dass das authentisch ist von sich. Und das geht nicht anders, als wenn sie sich da ein bisschen dran gewöhnen und miteinander üben und sich selber und einander im Team gut zusprechen. Und auch ruhig mal ein Kompliment aussprechen an die andere und sagen, also Mensch, Sabine, ich finde es so schön, wie du mit den Kindern singst, oder es gefällt mir, wie du da den Rhythmus da gut machen kannst, oder mir gefällt, was du für einen tollen Tanz dir da überlegt hast mit den Kindern und so. Also, dass man da stärkt, einander unterstützt und stärkt, weil nichts mehr hilft bei der Stimme als ein Lob, ja, das Gegenteil von einer Kränkung sozusagen, ja, dass ich mich nicht geniere.
Wir sind ja auch heute sehr, sehr defizitorientiert, weil wir auch so gelernt haben, immer auf Fehlersuche zu gehen und nicht uns über das zu freuen, was gut funktioniert, was toll ist. Das wird immer für selbstverständlich genommen. Stattdessen wird immer auf dem herumgebasht, was eben noch nicht so gut ist. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Ansatz, den du da genannt hast.
Ja, ich glaube wirklich, dass man sich da austauschen muss und loben muss.
Das nehme ich mir sehr zu Herzen, liebe Alexandra. Jetzt habe ich vorhin noch was vergessen. Ja. Was mache ich denn, wenn ich jetzt keine Sopranistin oder ein Alt bin, sondern ein Mann mit einem Tenor oder einem Bass, einem Bariton? Wie finde ich denn da die richtige Lage, um mit Kindern zu singen? Weil ich meine, die müssten das ja dann auch noch oktavieren, die Kinder.
Genau.
Schaffen die das?
wenn ich eine Männerstimme bin, dann sage ich, juhu, ich muss nämlich gar nichts machen. Ich singe einfach sehr bequem in meiner Lage, nicht extra tief, nicht extra hoch, sondern so, wie es für mich bequem ist, und dann oktavieren die Kinder das automatisch. Mhm. Die Kinder kopieren nämlich die Energie auch von jemandem. Also wenn ich als Mann extra tief singe, also irgendwie Bruder Jakob, super tief, dann werden die Kinder auch versuchen, Bruder Jakob, auch versuchen, so tief zu sein. Und wenn ich als Mann in mein Falsetto gehe und versuche, in der Kinderlage das zu machen, Bruder Jakob, es gibt Männer, die das echt super gut können, dann werden die Kinder aber auch versuchen, noch höher zu gehen, als sie das machen.
Okay.
Normalerweise. Dann machen die, Bruder Jakob. Also die kopieren dann diesen Weg, den man macht, und die Energie, okay, die Stimme da in dieser Lage hat. Deswegen also als Mann, wenn du ein Mann bist, der mit Kindern singt, erstmal herzlichen Dank. Ja, vielen Dank an alle Pädagogen, die mit Kindern singen. Wir brauchen viel männliches Stimmvorbild und Männer, die singen. Also danke an alle lieben Kollegen da draußen. Und sei ganz entspannt, bequeme Lage und mit Freude, und die Kinder werden das einfach oktavieren. Sollte es so sein, dass die Kinder das nicht so gut abnehmen im ersten Moment, also man singt was raus und die Kinder suchen, sie wissen nicht genau wohin, gibt es meistens ein Kind oder zwei, die es richtig machen in der Gruppe. Und dann kann man sagen, ja, so wie die Lina. Hört mal auf die Lina kurz. Und dann singt die Lina, Bruder Jakob, genau so bitte. Und dann machen alle so, okay, und orientieren sich daran. Also da habe ich bei vielen Kollegen gesehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert auf die Art.
Ah, super Tipp, perfekt. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ein Kind in den Stimmbruch kommt? Also sprich, wenn wir jetzt die Jugendlichen haben. Was machst du denn mit Kindern im Stimmbruch?
Das ist ja ein ganz, ganz individueller Prozess. Also man kann weder sagen, in dem Alter kommt es, in dem Alter muss es vorbei sein, es wird sich so und so auswirken. Es ist aber eine Zeit, gerade für die Jungs, wo die Stimme ein bisschen mehr Angriffsfläche bietet und wo die unkontrollierbar wird. Also vielleicht erinnert man sich noch selber an die Zeit in der Klasse, wo die Jungs in den Stimmbruch kamen und auf einmal irgendwie geantwortet haben dem Lehrer und die Stimme kiekste weg.
Oh ja, wir hatten so einen, bei dem ging das leider ewig, der hat mir so leid getan.
Und
der hat dann schon gar nicht mehr gesprochen irgendwann und ach Gott, ein armer Kerl.
Ne? Das kann ganz extrem sein teilweise und manchmal geht das ziemlich schnell, auf einmal sind die Jungs tief. Und da die Reaktion von uns Klassenkameradinnen ist natürlich manchmal einfach loslachen oder vielleicht so. Das ist ja auch, hat ja auch ein bisschen was von Slapstick. Ne? Das ist, also wenn das 27 auf einmal kommt aus dem Jungen.
Ja, ja.
Und das kann so ein bisschen ein Schreckmoment sein für den jungen Mann irgendwie oder für den Jungen, dass er denkt so, oh Gott, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. Ja, meine Stimme, die Stimme wächst ja, und dann sind die ganzen Verhältnisse von Atemführung und wie ich das steuere, sind auf einmal kurz total fragil und es ist auf einmal muss ich mit Stelzen laufen und so. Und man sieht es ja auch im Körper, wie manche noch nicht umgehen können damit, dass sie auf einmal so lang und schlaksig sind oder was auch immer. Ne? Naja, also wenn man es schafft, dass man auch den Jungs dann spiegelt, das ist total in Ordnung, und ihnen auch quasi als Erwachsener mit viel Erfahrung Hilfestellung gibt und sagt, es geht vorüber, deine Stimme ist jetzt aber ein bisschen empfindlicher, achte auf dich, dass du sie jetzt einfach nicht überanstrengst und dass es sich immer gut anfühlt, das Singen. Und dann kommen die ganz gut durch und man kann trotzdem mit ihnen singen. Manchmal verändert sich eben der Ambitus, also der höchste und der tiefste Ton, das verändert sich eine ganze Weile und dann ist es schön, wenn man beispielsweise auch vielleicht für die Kinder, wenn man die in der Klasse hat, dass man da vielleicht eine kleine extra Stimme erfindet, die singen können und da schon anfangen können, in die Mehrstimmigkeit zu gehen, die für die bequemer ist. Ja. Es gibt aber auch Jungs beispielsweise, die können dann immer noch ihre Knabenstimme aktivieren, noch lange und haben aber schon eine tiefe Sprechstimme. Also das gibt's auch. Oder es gibt welche, die sind peng, auf einmal tief und singen weiter von der einen Woche halt, waren sie noch im Alt und jetzt sind sie in der nächsten Woche im Bass und ja gut, geht's halt weiter. Da macht's überhaupt nichts aus. Also das ist total individuell, aber ich würde als erwachsene Person, wenn man merkt, das ist jetzt auch ein Thema für den Jungen, dann das Gespräch auch suchen und sagen, so und so schaut's aus, das ist jetzt in der nächsten Zeit der Fall. Und auch, ich habe es immer im Kinderchor gemacht, dass den Kindern, den 10-Jährigen, auch erzählt, dass die Stimme sich verändern wird und dass es kommt.
Das finde ich nämlich auch noch einen wichtigen Aspekt. Eigentlich ist es ja so ein bisschen was wie Sexualkunde. Ja. Ne? Da werden die Mädchen und die Jungs auseinandergenommen. Genau. Und den Mädchen wird was beigebracht, den Jungs wird was beigebracht. Und das müsste man ja eigentlich auch genauso machen, weil ja auch die Mädchen haben irgendwann Stimmwechsel. Und das kann ja auch für sie was, ja auch wie für die Jungs ein bisschen was ja fast wie Unangenehmes sein. Und ich glaube, wenn du mit diesen Jungs auch drüber sprichst, dann sind die auch ganz dankbar, wenn sie wissen, was passiert denn in meinem Körper beim Stimmwechsel und was kann ich tun. Ich meine, es ist ja auch eine ganz besondere Zeit, wenn du noch so ganz hoch singen kannst, aber möglicherweise auch schon sehr, sehr tief. Und das finde ich eigentlich auch schön, damit zu spielen. Ich habe jetzt bei mir im Trompetenunterricht auch gerade zwei Stimmwechsler. Und da haben wir dann auch Stimmspiele gemacht zusammen und diese Stimmspiele dann auch aufs Instrument kopiert, was da alles so geht. Und ich glaube, dieser Prozess ist den beiden Jungs jetzt auch viel bewusster geworden und sie genießen das jetzt auch. Das ist was Besonderes für sie. Vorher war das wie so ein Manko.
Ja, und ich denke auch, wenn man jetzt im Einzelunterricht ist mit den Jungs, dann kann man auch wirklich mal ans Klavier gehen und testen, hey, wie weit kommst du denn jetzt heute? Ja. So, hat sich das verändert seit letzter Woche? Und man testet wirklich aus, boah, guck mal, boah, jetzt kriegst du schon das tiefe Haar, jetzt kriegst du schon das und so. Also das ist natürlich auch eine Stärkung und ein bisschen Bewusstsein schaffen für diesen Prozess, ohne Angst zu machen oder ohne auszuschließen. Ja, und weil du das gesagt hast mit den Mädchen, die werden ja oft vergessen, dass sie auch einen Stimmbruch haben oder einen Stimmwechsel haben. Und bei den Mädchen kommt es manchmal so raus, dass sie halt so eine Hauchigkeit auf der Stimme kriegen, so ein bisschen luftig werden. Und das ist auch eine wichtige Phase, wenn der Körper sich verändert, ja, wenn die Mädchen auch einen Brustansatz bekommen, einen Busenansatz und so und sich ein bisschen genieren, dann halten sie sich oft sehr zurück in der Gruppe und geben auch nicht mehr sozusagen genug Atemluft für die Töne und dann, ja, und dann kommt es halt ein bisschen hauchiger raus und sind für alles zu genannt irgendwie oder kichern in einer, also es gibt so die Kicherphase, oh, man denkt, hoffentlich geht sie bald vorbei, ja, aber es ist nicht so, dass die Mädchen dann in der Zeit das nicht singen können, aber sie sind einfach mit ihrer ganzen körperlichen und geistigen Entwicklung, wie die Jungs auch, also in einem Ausnahmezustand in der Pubertät. Und das, ja, das kann eben sein, dass es ein paar Wochen oder ein paar Monate einfach eine Kicherphase da ist. Und dann muss man als Pädagogin sagen, ja, ich habe Verständnis, okay, und es wird vorübergehen.
Wo sind die richtigen Akupressurpunkte für meine persönliche Beruhigung?
Genau. Und ja, wir waren alle mal pubertär und so, und da muss man, und ja, es ist ja auch der Beruf, ne? Also wir Pädagoginnen und Pädagogen, wir haben uns mit Absicht drauf eingelassen, auf dieses Alter, jetzt müssen wir auch damit umgehen, ne? Aber eben da nicht vergessen, dass die Mädchen das dann sein kann, dass die so eine Hauchigkeit entwickeln, weil sie eben gerade im Stimmwechsel sind.
Kann ich das irgendwie unterstützen, dass dieser Stimmwechsel leichter geht?
Ja, also das sind ja Wachstumsprozesse. Und was ich machen kann, ist ihnen tatsächlich eine Atemführungstechnik beizubringen. Kinder im Kinderchor singen ja sehr intuitiv. Die gehen mehr nach Klang und haben noch nicht so wirklich einen guten Zugang zu ihrer Atmung. In dem Sinne, dass sie das ganz bewusst steuern können. Aber jetzt, wenn der Körper wächst, und dann kann man ihnen ein bisschen Hilfestellung geben, und da würde ich eben, also mein Tipp geht weg vom Bauch, also tatsächlich im Unterricht das anzusprechen, was der Bauch machen muss, die Bauchdecke, weil das ist immer so eine Zone, die ist ein bisschen peinlich. So, also die Mädels haben total enge Hosen teilweise, man achtet auf eine super Figur, es ist irgendwie so, ach. So, also geht ein bisschen weg von dem, alles, was so ein bisschen genannt sein kann, sondern geht eher auf die Rückenmuskulatur und Übungen mit der besten Freundin oder Übungen gegen die Wand. Also, dass man singt und man drückt sich von der Wand weg beispielsweise. Mhm. Ja. Und dann hören sie sich auch gut. Also diese Übung empfehle ich immer, dass man singt und dabei sich wie so eine Liegestütze gegen die Wand macht. Okay. Aber man ist ganz nah an der Wand, wenn man startet, und dann drückt man sich während des Singens weg. Der Vorteil ist, dass man eben die Rückenmuskulatur aktiviert und dass man nicht gesehen wird, weil alle gucken gegen die Wand. Mhm. Und der dritte Vorteil ist, dass man sich viel lauter hört, weil natürlich die Wand die Stimme sehr gut zurückwirft. Solche Übungen machen anstatt Übungen, wo sich alle anschauen und ja, jeder kicher, so, dass denen oberpeinlich ist.
Fantastische Tipps, liebe Alexandra. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass du bei Üben und Musizieren am 24. November ein Online-Seminar zum Thema Singen mit Kindern gibst. Und zwar heißt es, um ganz genau zu sein, mit Kindern wieder ins Singen kommen. Was hast du dir denn für dieses Online-Seminar überlegt?
Ich denke, wir haben alle mit Corona das Singen beiseite legen müssen. Das Singen in der Gruppe.
Singen war böse.
Ja, och. Irgendwie hat es nicht wieder so eine Freigabe gegeben. Also man dürfte ja jetzt wieder singen. Es wurde auf einmal verboten und dann kam nicht wieder so, jetzt dürft ihr wieder.
Das stimmt.
Und jetzt hängen alle so da und wie macht ihr es eigentlich? Singt ihr schon wieder? Ah, nee, nur draußen. Oder ja, wir singen die ganze Zeit schon heimlich. Oder alles Mögliche habe ich gehört. Aber so, es kam nicht wirklich diese Aufhebung. Natürlich dürft ihr wieder singen und so.
Das stimmt, ja.
Und deswegen finde ich, das ist eine ganz gefährliche Zeit gerade, dass man das Singen vergisst oder weglegt.
Das ist es. Ja. Ich habe jetzt gerade Vertretungsunterricht gegeben, Trompete, und dann war auch ein Neunjähriger. Mhm. Und also ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die singen überhaupt nicht in der Schule. Der hat überhaupt kein Kinderliederrepertoire. Mhm. Und ich sage Hänschen klein und ich schaue so in ein ganz großes Fragezeichen, Hänschen, wer?
Ja.
Okay, welches Lied kennst du denn? Lied? Mhm. Okay. Okay.
Ja, und
ich bin noch eine Weile bei dem zur Vertretung, wenn er wieder zu seinem Trompetenlehrer geht, der dann hoffentlich bald wieder gesund ist, dann wird er ganz, ganz viele Lieder kennen.
Sehr gut. Also ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung, dass wir ihnen was beibringen und dass wir denen was mitgeben. Aber dass wir jetzt wieder nach Corona ins Singen kommen, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dass auch wir unsere Stimme ein bisschen pflegen, die war ja jetzt auch ein bisschen weniger benutzt im Singen. Mhm. Gesprochen haben wir ja weiterhin, aber was gibt es für tolle Übungen, die man machen kann, die nicht so aufwendig sind, und wie kann ich ein paar Stimmspiele machen, die das gleichzeitig trainieren mit den Kindern, und also darum wird es gehen, und es wird auch um das authentisch sein beim Singen wird es auch gehen. Ja? Und da werde ich ganz viele Tipps geben und mit viel Humor, wie wir gut ins Singen kommen können und uns nicht zu ernst nehmen. So. Auch das ist mir immer wichtig auch.
Wer also von den Hörerinnen und Hörern dabei sein möchte, kann sich auf übenundmusizieren.de oder auch im Schott Music Shop anmelden. Üben und musizieren.de, üben mit UE. Im Schott Music Shop sollte man einfach nach Online-Seminar suchen, online-seminar. Dann findet man es ganz leicht, und ich werde mir auf jeden Fall ein Ticket sichern, denn du hast so viel zu dem Thema zu sagen und natürlich auch das Ganze sehr humorvoll. Also ich habe das sehr genossen, dass du jetzt hier warst. Was ich aber auf jeden Fall tun werde, mir sofort deine Bücher bestellen, denn ich habe gesehen, dass du den Crashkurs Singen geschrieben hast, außerdem die singende Kita und noch so einiges mehr wie den Musikmalblog, den habe ich aber bereits. Das ist auch eine super schöne Sache, den viele, vor allem meine jüngeren Schüler, sehr, sehr lieben.
Das freut mich.
Ja.
Schön, ja, das freut mich sehr. Ja, das war ganz schön. Als ich den Crashkurs gemacht hatte, da bekam ich auf einmal einen Anruf eines Tages und dann war eine Frau aus der Schweiz war dran und sagte, sind Sie die Frau Ziegler, die den Crashkurs geschrieben hat? Und ich so, ja. Ich habe sie jetzt gegoogelt und so. Und dann sagte sie, ja, ich lebe in einem Tal, da haben wir gar keine Möglichkeit, dass wir eine Gesangspädagogin haben können und so. Und jetzt habe ich mir einen Crashkurs gefunden und ich übe jeden Tag mit Ihnen, Frau Ziegler. Das war so schön. Den ganzen Tag bin ich strahlend durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, wow.
Ja, so ein Lob hast du wirklich verdient.
Danke. Also, dass jemand irgendwo in einem Schweizer Tal mit mir singen übt, das ist ja phänomenal, was es technischen Möglichkeiten heute gibt. Gell?
Toll. Es gibt jetzt hier in der Schweiz ein ganz witziges Projekt, das heißt Einsingen um 9. Ich weiß nicht, in welchen Abständen sie das machen, aber ich meine, es ist immer am Wochenende und da ist immer irgendein Gesangspädagoge, der ein Einsingen live im Internet macht,
wo ach, wie toll,
mit dabei sein kann. Und ich meine, es ist sogar gratis. Also super, schon viel davon gelesen. Ganz, ganz tolles Projekt.
Habe ich auch schon gehört, ne? Von dem. Also da habe ich auch, und es gibt unheimlich viele tolle Angebote jetzt online. Das hat ja so, also auch der Kurs, den wir jetzt machen oder den ich jetzt mache, dafür mit Schott. Und es gibt so viele Menschen, die ihr Wissen auch ins Internet stellen und da weitergeben. Das heißt, man muss sich gar nicht so sehr auf eine Reise begeben, physisch, aber man kann sich ganz leicht online auf eine Reise begeben und die Stimme entdecken. Und das lohnt sich immer, das möchte ich auch nochmal sagen. Egal wie alt du bist und wie viel du schon hinter dir hast oder wie oft du schon mit der Stimme gekränkt wurdest, du kannst die immer weiterentwickeln. Und das heißt, du musst dir jemanden vielleicht suchen, mit dem du dich traust, deine Stimme auszuprobieren und wo ein sicherer Rahmen da ist. Aber die besteht aus Muskeln und Nerven, die lassen sich immer trainieren und das Herz dabei wird die Stimme auch wieder öffnen. Also da möchte ich ganz vielen das wirklich ans Herz legen, das zu machen und die Stimme für sich zu entdecken, weil es unheimlich befreiend ist und unheimlich schön, sich mit der eigenen Stimme wohlzufühlen.